alle valter nær. Begegnungen.
Hallo, was Sie jetzt gerade hören, ist Bürgerfunk. Bürgerfunk.
Mexiko 2010. 200 Jahre Unabhängigkeit, 100 Jahre Revolution.
Mexiko ist im Jahre 2010 in einer Todesfalle gefangen. Über seinen Straßen passieren Armee- und Polizeikräfte, Paramilitärs, Parapolizisten, Söldner, Agenten der CIA und der DEA. Dazu Eliteeinheiten, die direkt der Regierung von Felipe Calderón unterstellt sind und die Migranten von einer Seite der verfluchten Grenze mit den USA auf die andere verfolgen. Und nicht zuletzt die grauenhaften Todeskompanien. So beschreibt der lateinamerikanische Journalistenverband die aktuelle Lage in Mexiko.
Nos están matando y no podemos esperar a que nos maten adentro de nuestra casa.
Sie töten uns und wir können doch nicht abwarten, bis sie uns in unserem eigenen Haus umbringen.
Mexiko hat das Jubiläumsjahr 2010 mit einer schaudererregenden Reihe von Toten und Verschwundenen erreicht.
La lista es infinitamente larga. En México es muy peligroso defender los derechos humanos. Creo que es importante recuperar muchos de los nombres, porque a veces detrás de las cifras nos olvidamos de que hay personas de carne y hueso.
Die Liste ist unendlich lang,
sagt der mexikanische Journalist Luis Hernandez.
In Mexiko ist es äußerst gefährlich, die Menschenrechte zu verteidigen. Ich bin überzeugt, dass es wichtig ist, möglichst viele der Namen zu retten, denn manchmal vergessen wir, dass es hinter den Zahlen Menschen aus Fleisch und Blut gibt, dass es Gesichter gibt, dass es Menschen gibt mit Vor- und Nachnamen. Wir müssen sie im Bewusstsein bewahren.
Señor San Pedro, a ti me dirijo, y a nombre del Espíritu Santo, me des la protección de tu manto. Concédenos, Señor, yo te pido, llegar a los Estados Unidos. No dejes que regrese al infierno, que a mi país convierte el gobierno.
Die Zahlen sprechen für sich. Die Statistiken sagen, dass in den letzten drei Jahren 35.000 Personen ermordet wurden. Es gibt Tausende von Inhaftierten, die Strafen für Delikte absitzen, die sie nicht begangen haben. Die Frauenmorde, der Feminicidio, hat die Grenzen von Ciudad Juárez hinter sich gelassen.
Por mares y desiertos, para que ya ni el frío ni el calor dejen más muertos.
Zwischen 2009 und 2011 begehen 9 lateinamerikanische Länder die 200-Jahr-Feier ihrer Unabhängigkeit. In Mexiko sind die Feierlichkeiten für diese 200 Jahre der Unabhängigkeit schon im Gang. Das Jahr 2010 wurde El Año de la Patria genannt, das Jahr des Vaterlandes, denn Mexiko feiert ein doppeltes Jubiläum. Seine Unabhängigkeit vom spanischen Kolonialismus und den Beginn der epochalen Revolution, 100 Jahre später, im Jahr 1910.
Ich
Im September des Jahres 1810 ruft ein Priester, Miguel Hidalgo, die Mexikaner dazu auf, sich mit den Waffen in der Hand gegen 300 Jahre spanischen Kolonialismus zu erheben. 100 Jahre später, 1910, ruft ein Unternehmer, Francisco Madero, dazu auf, sich gegen einen Diktator zu erheben.
Im Jahr des Vaterlandes schreibt ein Mexikaner diesen melancholischen Beitrag.
Im Rückblick leuchtete das Jahr 2010 in Mexiko seit einem Jahrzehnt als magischer Moment auf, wie maßgeschneidert für unser Land. In ein und demselben Jahr würden wir die 200 Jahre Unabhängigkeit feiern und 100 Jahre seit der Mexikanischen Revolution. Aber das Land kam recht angeschlagen zum Fest. Statt aus diesem Anlass den Festtagsanzug zu tragen, präsentiert es sich in denselben verschlissenen alten Kleidern, dunkel angelaufen und verdreckt.
Las cárceles de México están llenas de presos que luchan por cuestiones sociales, con procedimientos legales llenos de anomalías, ¿no? En un marco general en donde la ley se ha convertido, irónicamente, en la herramienta para combatir la justicia y no para hacerla.
Die Gefängnisse Mexikos sind voll von Häftlingen, die wegen der sozialen Probleme kämpfen. Mit legalen Verfahren voller Merkwürdigkeiten, in einem Rahmen, in dem das Gesetz sich ironischerweise in eine Waffe verwandelt, die Gerechtigkeit zu bekämpfen, nicht um Gerechtigkeit herzustellen. Diese Gefangenen wurden in aller Regel mit Gewalt und mit zahlreichen Übergriffen in Haft genommen. Unter diesen politischen Gefangenen gibt es viele junge Leute und Leitfiguren der sozialen Bewegungen.
La guerra contra el narcotráfico oculta y permite operar la guerra contra los movimientos sociales.
Der Krieg gegen den Drogenhandel verbirgt und ermöglicht den Krieg gegen die sozialen Bewegungen.
Se trata de criminalizar lo que se ha dado a llamar el ecologismo de los pobres, y que nace de abajo, de la defensa de la vida, de la defensa del territorio, de la defensa de la sobrevivencia y de la identidad.
Es geht darum, das zu kriminalisieren, was man neuerdings die Ökologiebewegung der Armen nennt, die von unten entsteht, aus der Verteidigung des Lebens heraus, aus der Verteidigung des Landes zur Verteidigung des Überlebens und der Identität. Es geht darum, diejenigen zu kriminalisieren, die sich dem Bau von Mammutfabriken entgegenstellen, die gegen die hohen Stromkosten kämpfen, die gegen den Tagebau sind.
Obwohl es nichts zu feiern gibt, können wir die Menschen nicht vergessen, die Träume hatten und versuchten, sie zu verwirklichen. Während vielerorts die Doppelfeiern mit Wettbewerben, Diskussionsforen, akademischen Konferenzen, Ausstellungen und Reflexionsräumen und Militärmärschen begangen werden, fragen wir uns, was bedeutet dieser Jahrestag für das Volk? Für die Menschen, die normalerweise aus den großen Schilderungen der Geschichte ausgeschlossen sind.
Wenig oder nichts. Viele der Hoffnungen und Träume der mexikanischen Revolution sind nie in den ländlichen indigenen Gemeinden angekommen. Wenn es eine Landverteilung gegeben hätte und Respekt vor der Autonomie, den Werten und der Kosmovision der indigenen Völker, Achtung vor dem tiefen ländlichen Mexiko, dann wäre alles anders geworden. Die Revolution begann am 20. November 1910 offiziell. Aber bis heute gibt es keine Einigkeit unter den Historikern über das Ende der Revolte. Vielleicht im Jahr 1920.
Lucero de mis noches, dijo un soldado, al pie de una ventana.
Die mexikanische Revolution hatte zwei Seelen. Eine politische und kurzsichtige, angeführt von Francisco Madero. Er war überzeugt, dass es ausreiche, den Diktator zu entmachten und ein paar politische Reformen durchzuführen. Wir sind der Überzeugung, dass die andere Seele der Revolution ihre soziale Seite war, die die Campesinos, die mexikanischen Landarbeiter und Kleinbauern und ihre Anführer verkörperten. Und dazu die Fabrikarbeiter, die vor allem von den anarchistischen und gewerkschaftlichen Ideen der Bruder Flores Magón aus Oaxaca inspiriert waren. Das war das Herz des aufständischen Mexikos.
El pueblo alzado canta. Dicen que soy un pelado y no sirvo para el gobierno. Yo no vengo a ver si puedo, sino porque puedo, vengo.
Yo no vengo a ver si puedo, sino porque puedo, vengo.
Mexiko ist ein immens großes Land mit rund 2 Millionen Quadratkilometern, von 3 großen Bergketten durchkreuzt, was dazu führt, dass die Verkehrsverbindungen immer sehr schwierig waren. Vielleicht einer der Gründe, warum die Revolution nicht in die Bundesländer im Zentrum und, mit der Ausnahme von Morelos und Oaxaca, auch nicht auf den Süden übergriff.
Die Flamme der Revolution entzündete sich im Norden, wo Dutzende von Führern emporschossen. Der charismatischste unter ihnen, Pancho Villa. Und im Süden, im Staat Morelos, der unvergessliche Emiliano Zapata.
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts waren in Mexiko 90% des kultivierbaren Bodens in der Hand von weniger als 1000 Grundbesitzern. Die Bevölkerung, die fast alle auf dem Land lebte und für ihr Überleben vom Boden abhängig war, litt unter Hungersnöten und einer extremen Ungerechtigkeit.
Y me desvelo al compás del pensamiento. Recuerdo amigos y lugares muy distantes. Creo en la selva y vivo en el desierto.
México ging seit seiner Unabhängigkeit im Jahr 1810 durch alle Arten von Regimen und Regierungen, verlor große Territorien, die von den USA annektiert wurden, und wurde von Frankreich überfallen. Die Franzosen wurden herausgeworfen, die Amerikaner gaben die immensen Landflächen nie zurück. Aber im Jahr 1876 schien ein Präsident endlich Frieden und Stabilität zu bringen. Porfirio Díaz.
Eres la aurora que levanta la fábrica. Eres el sueño.
Die Periode von Porfirio Díaz, der zunächst positive Zeichen politischer und wirtschaftlicher Stabilität setzte, verwandelte sich mit den Jahren in ein diktatorisches Regime. 34 Jahre lang kontrollierte er das Land. Er bevorteilte bestimmte Familienclans, eine politisch-kommerzielle Elite und schränkte die politischen Freiheiten ein. Brutal ging er gegen alle vor, die sich seinem Regime nicht unterwarfen und griff die indigenen und bäuerlichen Gemeinden grausam an. Die Geschichte lehrt uns, dass die Gewaltpolitik von Porfirio Diaz sich änderte, weil einige dieser Eliten, die ökonomisch von ihm profitierten, ebenfalls politische Ambitionen hatten. Im Jahr 1910 widersetzten sie sich unter Führung des Unternehmers Francisco Madero einer erneuten Wiederwahl von Diaz und forderten Sufragio Efectivo, no reelección, echtes Wahlrecht, keine Wiederwahl. Aber Porfirio Diaz wurde 1910 wiedergewählt und Madero inhaftiert. Madero gelang es, in die USA zu fliehen. Von dort aus rief er zum allgemeinen Aufstand in Mexiko auf. Um die Unterstützung der bäuerlichen Massen zu gewinnen, fügte er opportunistisch einige Agrarforderungen in seine Proklamation ein und der Aufruf zündete. Porfirio Díaz setzte sich nach Frankreich ab und am 9. November 1911 wurde Francisco Madero zum Präsidenten ernannt. Im Norden schloss sich Pancho Villa seinem Aufruf an und im Süden, im Staat Morelos, Emiliano Zapata.
Tierra y libertad, justicia y ley. Tierras, agua, justicia y ley y libertad. Fueron los ideales de la Revolución.
Land und Freiheit, Gerechtigkeit und Gesetz, Boden, Wasser, Land und Freiheit, das waren die Ideale der Revolution. So fassten einige Überlebende der zapatistischen Revolution im Jahr 2000 den Kern der mexikanischen Revolution zusammen.
Die Ideale, die Zapata aufgerichtet hatte, waren die alten Forderungen der Bauern seit dem 19. Jahrhundert. Aber Francisco Madero, der gerade neu ernannte Präsident, vergaß die gegenüber den Bauern eingegangenen Verpflichtungen und verlangte, dass Villa und Zapata die Waffen niederlegen sollten.
Montado con garbo en yegua la sana era charro de admirar. Y en el coleadero era su mangana la de un jinete cabal. Toca la charanga un son de los meros abajeños. Rueda un toro por la arena, pues Zapata es de los buenos.
Zapata jedoch antwortete, dass sie das nicht tun würden, weil Madero sich nicht an die Abmachungen hielte. Madero hatte sich nicht an die Abmachungen gehalten. Der Rückgabe der dem Großgrundbesitz entrissenen Ländereien an die Indios und kleinen Bauern und die Wiederanerkennung der Rückgabe des kommunalen Gemeindelandes. Zapata formulierte seinen Plan von Ayala mit den Eckpfeilern seines Kampfes: Land für die Campesinos und Abschaffung des Großgrundbesitzes.
Francisco Villa por todos los caminos ponía una tumba diciendo aquí está ya el valiente Pancho Villa, por eso nunca lo podían encontrar.
Von Madero hatten die Bauern nichts zu erwarten, genauso wenig wie von seinem Nachfolger Venustiano Carranza. Die Rebellenführer Villa und Zapata mit ihren entrechteten Truppen kämpften im Norden und im Süden gegen die Regierungstruppen unter Bedingungen extremer Ungleichheit.
Si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar. Si por mar en un buque de guerra, si por tierra en un tren militar.
Aber nichts hält die Ärmsten der Welt auf, sich im Schritt jener in Lumpen gekleideten Trupps dem Kampf anzuschließen. Und mit ihnen ziehen mutige Frauen, die Adelitas. Ein blutiger, langanhaltender und ungleicher Kampf, der Jahre dauern sollte und Tausende von Toten hinterließ. Einige Schätzungen sprechen von 1 Million getöteter mexikanischer Männer und Frauen.
Emiliano Zapata und Pancho Villa, zwei entgegengesetzte Persönlichkeiten. Villa war offen, extrovertiert, überschwänglich und mit einem offenen Lachen. Emiliano Zapata, eher introvertiert, misstrauisch und schweigsam. Er lächelte wenig. Villa war der Norden, Sohn von Landarbeitern. Zapata war der Süden, Mestize und sehr arm.
Fui mi soldado de Francisco Villa, de aquel hombre de fama inmortal, que aunque estuvo sentado en la silla, no envidiara la presidencia.
Francisco Villa, por todos los caminos, ponía una tumba diciendo aquí está ya.
Der US-amerikanische Journalist John Reed begleitete die Truppen von Villa ein ganzes Jahr lang und teilte ihr Leben. In seinem außergewöhnlichen Bericht Mexico Insurgente, Mexiko in Aufruhr, schreibt er: Villa kann weder lesen noch schreiben, aber er glaubt, dass Land und Schulen die Probleme der Menschen lösen werden. Oft hört man ihn sagen, wenn er morgens durch eine Straße kommt und eine Gruppe von Kindern sieht: Hier werden wir eine Schule bauen.
Sie hörten den ersten Teil unserer Sendung zu Mexiko im Jahr 2010, 100 Jahre nach der Revolution. Nach der Pause geht es weiter.